ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Rieber.
Am Freitagabend.
Schönen guten Abend auch von mir.
4 Jahre lang galt die AfD als Verdachtsfall. Jetzt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei insgesamt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD bedrohe die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wie? Das steht in dem Befund des Verfassungsschutzes auf 1100 Seiten beschrieben. Ein Befund, gegen den die Partei gerichtlich vorgehen will. Sie hält die Hochstufung für politisch motiviert und sich selbst für ein Opfer staatlich missbrauchter Macht. Gesichert rechtsextremistisch. Was bedeutet das für die größte Oppositionspartei im Bundestag? Und was bedeutet es für ein mögliches Verbotsverfahren der AfD, über das bereits diskutiert wird? Iris Seyram.
Es sind Beispiele wie dieser Clip der inzwischen aufgelösten jungen Alternative, die millionenfache Abschiebung als unterhaltsames Spiel. Dazu kommen verschiedene Einzelaussagen, wie etwa dieser Tweet von Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah, der von Umvolkung spricht. Oder die Aussage von Alice Weidel in einem Interview.
Wenn Sie einfach einen zu großen Influx haben von Menschen aus einem kulturfremden Kontext, aus gewaltbereiten Kulturen, so Messerkriminalität zum Beispiel, es ist uns in unserer Kultur völlig unbekannt.
All dies für den Verfassungsschutz gute Gründe, die AfD nun insgesamt als gesichert rechtsextreme Partei einzustufen, erklärt die Ministerin, in deren Zuständigkeit die Behörde fällt.
Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes.
Harsche Kritik kommt von der AfD. Das gesamte Gutachten, weder öffentlich noch für sie einsehbar.
Es ist heute ein schwarzer Tag, ein schwarzer Freitag für die Demokratie, dass man nur noch dieses Mittel hat, die größte Oppositionskraft, in Umfang stärkste Partei, so zu diskreditieren und zu diffamieren. Ich möchte jetzt konkret wissen, was wird uns vorgeworfen?
Die Innenministerin verteidigt die Geheimhaltung im ARD-Brennpunkt.
Zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Bislang wurde das nie getan, eben gerade um, Sie haben es schon angesprochen, Herr Deiß, in Ihrer Frage, die Quellen eben zu schützen.
Die AfD will sich juristisch mit allen Mitteln wehren. Ihre Rechtsanwälte haben den Verfassungsschutz bereits abgemahnt. Die Hochstufung sei offensichtlich rechtswidrig. Auf die Arbeit der AfD im Bundestag hat die Hochstufung zunächst keine direkten Auswirkungen. Aber sie könne nun einfacher überwacht werden, so der Verwaltungsrechtsexperte Professor Ogorek.
Weil die Beobachtungsmaßnahmen rechtlich leichter zu begründen sind. Ich denke da etwa an Observationen von Treffen oder das Anwerben von V-Leuten und bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen auch an die Telefonüberwachung. Außerdem kann natürlich die Hochstufung die politische Debatte über ein AfD-Verbot befördern und ihren neuen Schwung geben.
Die Grünen im Bundestag wären dazu bereit.
Wir von Bündnis 90 Die Grünen sind eindeutig, auch nach heute, der Auffassung, dass es eine weitere Initiative für die Einleitung eines Verbotsverfahrens der AfD im Deutschen Bundestag geben soll.
Allein können sie ein Verbotsverfahren nicht anschieben. Noch Kanzler Olaf Scholz äußerte sich am Rande einer Veranstaltung, nur vorsichtig.
Ich finde, das ist eine Sache, die man nicht übers Knie brechen darf.
Ähnliche Zurückhaltung aus der Union. Anders nur der CDU-Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Zitat: Die Einstufung der Bundespartei ist keine Überraschung, aber sie bringt Klarheit. Der Bund muss jetzt zügig ein Verbotsverfahren einleiten, um unsere Demokratie zu schützen. Ob die heutige Entscheidung des Verfassungsschutzes zur Einstufung als rechtsextreme Partei gerichtlich standhalten wird, es könnte eine längere Prüfung werden.
Von der Bundesebene runter auf die Kommunale. Wir gucken nach Baden-Württemberg und in einen AfD-Landesverband, der noch nicht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Die zwei Orte Ahlen und Schwäbisch Gmünd liegen nur etwa 25 Kilometer auseinander. Aber der Umgang mit der AfD in beiden Städten könnte unterschiedlicher nicht sein. Ändert sich daran etwas jetzt mit der Einstufung der Partei als gesichert rechtsextremistisch? Jenny Rieger.
Richard Arnold hat Stress. Hunderte Sportschützen aus ganz Deutschland treffen sich in diesen Tagen bei ihm in Schwäbisch Gmünd. der Oberbürgermeister als Gastgeber, als Stadtführer. Denn für alle da sein, einbeziehen statt ausgrenzen, das ist sein Motto. Und damit meint der CDU-Mann auch die AfD.
Die AfD wurde gewählt mit 129.000 Stimmen. Das sind alles Bürgerinnen und Bürger hier von der Stadt Schwäbisch Gmünd. Ja, soll ich denn deren Interesse jetzt ausklammern?
Im benachbarten Aalen, gerade mal 25 Kilometer entfernt, sieht Oberbürgermeister Frederik Brütting von der SPD das anders. In diesem Saal lehnte der restliche Gemeinderat bislang alle Anträge der AfD ab, einstimmig und aus Prinzip.
Haben uns auf diesen Weg verständigt, weil wir eben auch ein Zeichen setzen wollten.
7 Sitze hat die AfD im Aalener Gemeinderat. Dass in der Kommunalpolitik andere Regeln gelten sollten und man schon mal ein Auge zudrücken könne, was die Brandmauer angeht, das sieht er nicht so.
Kommunalpolitik ist eben auch Politik und da geht es auch um Werthaltungen, um ein Verständnis von der Stadt. Und wir sind eine Stadt mit einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, fast 30%. Und diese Personen vertreten wir auch. Aber bei den Anträgen der AfD ist es tatsächlich so, dass rechtsextreme Vorstellungen zum Gegenstand der Kommunalpolitik gemacht werden sollen. Und da wollen wir keine Zusammenarbeit.
In Aalen haben bei der vergangenen Bundestagswahl 23,1% der Bürgerinnen und Bürger für die AfD gestimmt. Im benachbarten Schwäbisch Gmünd 23,4%. Die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch finden hier viele richtig.
Weil sie in der Tradition ihrer Partei einfach die rechte Seite sehr, sehr betont. Und in der Tradition, meine ich, ist es außerhalb unseres Grundgesetzes.
Demokratie und Respekt ist unser wichtigstes Gut. Und das finde ich, dass die AfD das nicht in ihrem Repertoire hat.
Na, sie sind ja in ein paar Sichten auf jeden Fall rechtsextrem. Also so kommt es auf jeden Fall rüber für uns normalen Menschen.
Ruben Rupp ist Bundestagsabgeordneter der AfD. Den Nachrichtendienst Verfassungsschutz bezeichnet er als Geheimdienst. Die Entscheidung des Bundesamts setzt er mit kommunistischen und gar faschistischen Methoden gleich in einem Atemzug.
Ich finde, es ist schon eine neue Eskalationsstufe, dass man jetzt behauptet, wir wären gesichert rechtsextrem seitens der Behörde, weil es ist ja eigentlich ein Inlandsgeheimdienst. Und ich finde, nachdem wir jetzt in der DDR unter anderem die Stasi hatten und im Nationalsozialismus die Gestapo, ist das eine unschöne Entwicklung in Deutschland, dass jetzt wieder ein Geheimdienst sich in das politische Alltagsgeschehen einmischt.
Dass der Verfassungsschutz allerdings eben aus historischen Gründen weit weniger Befugnisse hat als Stasi oder Gestapo, verschweigt er. In Schwäbisch Gmünd will man künftig dennoch weiter auf Pragmatismus setzen, sprich auf Zusammenarbeit, und warnt vor einem Verbot der AfD.
Wenn man jetzt anfängt, über Verbote zu sprechen, befürchte ich, dass dadurch erst recht die Extremen gemästet werden. Und dann ist das absolut kontraproduktiv.
In Aalen hingegen will man an der Brandmauer festhalten. Einen Weg zu einem Miteinander mit Rechtsextremisten sieht man hier nicht.
Frank Bräutigam aus unserer Rechtsredaktion in Karlsruhe. Frank, welche juristischen Folgen hat die heutige Entscheidung?
Also im engeren Sinne sind die juristischen Folgen, dass der Verfassungsschutz, der die AfD ja schon vor einiger Zeit als Verdachtsfall rechtsextremer eingestuft hatte, die AfD jetzt weiterhin mit sogenannten nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten darf. Also Personen geheim observieren darf, womöglich Faulleute anwerben darf und das jetzt vielleicht auch etwas intensiver tun darf als bisher. Der Verfassungsschutz soll ja die Rolle eines Frühwarnsystems in der Demokratie haben, mit der Aufgabe, Informationen über Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sammeln. Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit hat diese Entscheidung heute nicht direkt. Die Partei ist ja nicht verboten, die sitzt weiter im Parlament, darf an Wahlen teilnehmen. Wenn demnächst Wahlen zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag anstehen, dann könnte das natürlich ein Kriterium für die anderen Abgeordneten sein, die dann die Wahl ausführen müssen.
Mhm. Frank, was bedeutet das Gutachten für Beamte, also Soldaten zum Beispiel oder Polizisten?
Es kann da schon eine Rolle spielen, denn der Ausgangspunkt ist ja, dass Beamtinnen und Beamte eine besondere Treuepflicht gegenüber dem Staat haben. Also die müssen sich aktiv für die demokratische Grundordnung einsetzen, dürfen sie nicht bekämpfen. Es ist aber auch nicht so, dass es jetzt einen Automatismus gibt nach dieser Entscheidung heute, dass dann alle sofort den Staatsdienst verlassen müssen. Man muss sich da jeden Einzelfall ganz konkret anschauen und gucken, welche Rolle hat jemand in der Partei? Was hat er oder sie geäußert. Und dann muss man schauen, ob es dienstrechtliche Konsequenzen geben kann. Bevor man da zu ganz scharfen Schwertern aber greift, wird man womöglich auch erstmal schauen, wie die Gerichte entscheiden, die ja auch noch auf diese Hochstufung heute schauen werden.
Und jetzt die Frage, die zwangsläufig folgt. Was bedeutet die heutige Entscheidung für ein mögliches Verbotsverfahren?
Ja, auch da gibt es keinen Automatismus, vielleicht eine gewisse Querverbindung. Von vorne erstmal ist das Verbotsverfahren eine andere Baustelle. Also es müssten ja Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung einen separaten Antrag ans Bundesverfassungsgericht hier nach Karlsruhe schicken, dass das dann prüfen würde. Bei so einem Antrag gab es bislang sehr viele Skeptiker. Ich beobachte da zwei Kategorien. Die einen sagen, man sollte die AfD politisch bekämpfen und nicht rechtlich. Für dieses Argument ändert die Einstufung heute gar nichts. Die anderen sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht in Karlsruhe inhaltlich, ob man die Voraussetzung erfüllt. Und da könnte diese Einstufung heute vielleicht neues Futter für eine neue Prüfung geben, ob so ein Antrag Aussicht auf Erfolg haben könnte. Denn es gibt ja nun ein langes Gutachten, eine Materialsammlung. Und man würde am Ende ja nicht 10, 12 Seiten nach Karlsruhe schicken wollen, sondern ein dickes Brett mit guten Beweisen. Also sicher kann man da nie sein. Die Entscheidung heute zeigt aber auch, es ist weiterhin dieses Thema eine Mischung aus politischen und aus rechtlichen Fragen. Und ich bin sehr gespannt, wie die neue Bundesregierung ab kommender Woche sich in dieser Frage positionieren wird.
Frank Bräutigam aus der Rechtsredaktion. Vielen Dank für diese Einschätzung. Danke. So, wie sieht die AfD auf Bundesebene diese Einstufung als gesichert rechtsextremistische Partei? Darüber habe ich am Abend mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Beatrix von Storch gesprochen. Guten Abend, Frau von Storch.
Guten Abend.
Ihre Partei will gerichtlich gegen die Hochstufung vorgehen. Und wenn Sie dann vor Gericht Recht bekommen, dann passt Ihnen der Rechtsstaat. Und wenn Sie nicht Recht bekommen, dann passt er Ihnen nicht?
Ich glaube, es ist vollkommen normal, dass wir dagegen vorgehen müssen. Das, was im Moment auf dem Tisch liegt, ist nichts. Wir haben auf jeden Fall nichts. Das Gutachten wird uns nicht vorgelegt. Es wird an die Presse durchgestochen, aber es wird uns nicht vorgelegt. Deswegen können wir gar nicht sagen, worum es gerade geht. Das ist sicherlich rechtsstaatsunwürdig, aber wir müssen uns natürlich auf dem Rechtswege dagegen wehren. Das tun wir und im Übrigen tun wir das ja noch ganz aktuell, weil ja bereits die Einstufung als Verdachtsfall gar nicht rechtskräftig ist. Auch das wird noch verhandelt. Auch das liegt jetzt in Leipzig. Und wir hätten gedacht, dass diese Entscheidung wenigstens abgewartet wird, aber hat man nicht gemacht. Der Zeitpunkt ist befremdlich, zu dem das Ganze jetzt herauskommt. Das muss man, glaube ich, konzidieren. Diese Regierung ist nur noch für einen Werktag im Amt, dann ist sie raus. Und am letzten Tag beim Hinausgehen, beim Verlassen des Gebäudes quasi, noch so ein Gutachten loszulassen, ist, glaube ich, mindestens
Es hätte ja wohl auch schon früher passieren können, im Herbst, aber da hat man es ja nicht getan, um auch der AfD Chancengleichheit für den Bundestagswahlkampf zu gewährleisten. Ich wollte auf die Gerichte hinaus, wenn Sie nicht in Ihrem Sinne entscheiden, bislang hatten Sie vor Gericht ja keinen Erfolg, würden Sie das dann akzeptieren?
Wir hatten bisher keinen Erfolg. Man hat alle unsere Hunderten von Beweisanträgen einfach abgelehnt. Es wird kein Beweis erhoben und es wird auf der Grundlage des Vortrags des Bundesamtes für Verfassungsschutz entschieden. Das sind keine rechtsstaatswürdigen Verfahren. Das muss man kritisieren dürfen. Aber jetzt warten wir erst mal ab, was passiert und stellen fest, was Stand der Sache ist. Die Dinge, die jetzt in der Presse sind, die einzelnen Äußerungen, sind grotesk. Darauf kann man das Verbot einer Partei oder auch die Einstufung als rechtsextremistisch, als Vorläufer für das Verbot, wie wir alle wissen, ganz sicherlich nicht stufen.
Aber wenn Sie sagen, nicht rechtsstaatswürdig, beinhaltet das auch die Arbeit der Gerichte, die aus Ihrer Sicht unabhängig oder nicht unabhängig sind? Oder wie habe ich das zu verstehen? Nur noch mal kurz nachgefragt.
Ja, wir haben geklagt gegen die Einstufung als Verdachtsfall und wir wollten Beweis erheben über das, was uns vorgeworfen wird. Und das Gericht hat das abgelehnt, und zwar in Hunderten von Fällen. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Hunderte von Fälle. Und das ist einfach unangemessen. Das kann nicht sein. Das Gericht muss sagen, worauf es seine Entscheidung stützt. Und es muss uns die Gelegenheit geben, zu den einzelnen Dingen vorzutragen und auch über die einzelnen Dinge Beweis zu erheben. Und das wurde in Hunderten von Fällen, und zwar in allen Fällen, abgelehnt. Das kann so nicht richtig sein.
Okay, also nicht rechtsstaatswürdig die Arbeit der Gerichte, wenn ich das richtig interpretiere. Frau von Storch,
dieses Gericht in dieser Entscheidung. Wir machen keine pauschalen Aussagen, aber es ging jetzt um diese ganz konkrete Entscheidung.
Vor 80 Jahren endete die nationalsozialistische Schreckensherrschaft mit der Niederlage Deutschlands. Finden Sie es richtig, dass es Ziel des Staates ist, eine Rückkehr dieser dunklen Mächte zu verhindern?
Unbedingt. Das unterstützen wir sicherlich uneingeschränkt, aber das ist hier ganz offenkundig nicht der Fall. Das, was jetzt vorgetragen wird, sieht danach aus, dass es hier nicht um den Schutz der Demokratie geht, aus Angst um die Demokratie, es geht aus Angst vor Demokratie, wird hier vorgegangen. Denn es ist ja ganz offenkundig, dass jetzt, wo die Umfragewerte der AfD uns zum Teil schon an der Nummer 1 sehen oder deutlich an Stelle Nummer 2 diese Maßnahmen kommen, das hat einen Geruch. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass eben da noch entsprechende Verfahren anhängig sind und die vorherigen Instanzen noch gar nicht rechtskräftig abgeschlossen sind.
Frau von Storch, ich möchte Sie darauf hinweisen, es sind ja nur Umfragen, es ist ja kein Wahlergebnis, es sind Umfragen. Und ich hätte die Frage, was ist denn für Sie rechtsextrem? Also wenn wir Begriffe wie Passdeutsche, Umvolkung, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner fallen, alles von Ihnen aus Ihrer Partei Spitze, ein Bundestagsabgeordneter Matthias Helfferich da ist, der sich das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus nennt. Ist das dann alles normal und Mitte der Gesellschaft?
Wissen Sie, ich möchte gerne wissen, was in dem Gutachten jetzt drinsteht. Und diese einzelnen Äußerungen, die Sie zitieren, die müssen Sie sehen in einem, die zum Teil vielleicht nicht erklärbar sind, zum Teil vielleicht erklärbar sind, aber die ein Tropfen im Ozean sind. Ich alleine habe, glaube ich, in den letzten Jahren 13.000 Tweets abgesetzt oder noch mehr. Ich alleine. Und das heißt, wenn wir jetzt annehmen, dass die anderen in etwa so aktiv sind oder aktiver sind, dann reden wir über Hunderttausenden von Äußerungen, Anträgen, Reden, Pressemitteilungen, alles, was wir abgegeben haben. Und dann machen sich diese 4 oder 5 daraus, oder lassen Sie es 10, lassen Sie selbst 100 sein, ja. Ist natürlich, daraus kann man nicht schlussfolgern, dass eine gesamte Partei gegen
aber die
freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet.
Aber die haben natürlich Kraft und jeder, der in Ihrer Partei ist, steht ja auch für die Partei. Und wenn ein Hannes Gnauk aus dem AfD-Bundesvorstand, das hat die Welt heute gepostet als ein Beispiel, auch aus diesem Gutachten, das wohl der Welt vorlag, der in Brandenburg gesagt hat, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Uns alle hier verbindet viel mehr als eine gemeinsame Sprache. Uns verbindet ein unsichtbares Band, was man nicht erklären muss. Er spricht auch von Naturgesetz. Ist das normal? Ist das Mitte der Gesellschaft? Sie wollen eine Partei der Mitte sein. Oder ist das rechtsextrem?
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ausgerechnet dieses Beispiel gebracht hätten, sonst hätte ich das gerne gebracht, weil ich glaube, das exemplarisch zeigt, wie unstreitbar man diese Aussagen treffen kann. Man muss die Meinung nicht teilen, aber dass ausgerechnet das eine Meinung ist, die man vertreten können muss, das hat, glaube ich, jeder verstanden, der das jetzt gehört hat. Natürlich verbindet einen in einem Volk mehr als wie es gesagt hat, als die Staatsbürgerschaft. Aber die Staatsbürgerschaft, deswegen wollen wir aussuchen, wer deutscher Staatsbürger ist, weil die deutschen
Sie
Staatsbürger hinterher alle die gleichen Rechte haben.
Sie werten damit Staatsbürger mit Migrationshintergrund ab. Das wird damit
darf
deutlich,
dass
es eben nicht reicht, Staatsbürger zu sein.
Darf ich den Punkt einmal klar machen, weil er sehr, sehr wichtig ist. Er hat gesagt, dass wir... Ich interpretiere das jetzt oder lege das jetzt aus, dass wir genau aussuchen müssen, wer deutscher Staatsbürger wird, weil ein deutscher Staatsbürger, weil die alle die gleichen Rechte hinterher haben. Genau das, was man uns vorwirft, was wir nicht anerkennen, ist falsch, denn wir wollen genau, weil wir anerkennen, dass alle Staatsbürger die gleichen Rechte haben, genau aussuchen, wer gut zu uns passt und wer vielleicht nicht so gut zu uns passt. Und das darf man äußern, dass diese Meinung wird von vielen Menschen geteilt, auch von vielen Menschen geteilt, die die AfD nicht wählen. Und deswegen ist das ein gutes Beispiel dafür, zu zeigen, mit welchen Mitteln hier hantiert wird, um
hier
Meinungen
geht es doch
unmöglich
aber um
zu machen,
die schon
die
deutsche
viele
Staatsbürger
teilen.
Sind, die in diesem Land seit langer Zeit leben, möglicherweise in zweiter Generation, hier Steuern zahlen, hier wohnen, hier ihr Leben verbringen. Auch um die geht es, die dieses unsichtbare Band mit uns möglicherweise dann nicht verbinden, so wie der Herr Gnauk das hier sagt. Also das kann man
nein, so sagt er das nicht. So interpretieren
okay.
Sie das hinein.
Gut,
und das ist die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz das macht. Er nimmt einzelne Äußerungen, interpretiert da etwas hinein und da auf dieser Grundlage und dann mit 5 solchen Äußerungen oder 10 eine Partei verbieten zu wollen oder vorerster Schritt als extremistisch einzustufen, das wird sicherlich nicht geteilt.
Das ist die Meinung von Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Vielen Dank.
Gerne.
Die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch und was daraus folgen könnte. Dazu die Meinung von Gabor Hallers vom Norddeutschen Rundfunk.
ist die AfD eine normale Partei, so wie jede andere in der Opposition. Spätestens seit jetzt ist die Antwort klar, nein, die AfD ist gesichert rechtsextrem, also verfassungsfeindlich. Ich bin gar nicht überrascht, denn wer der Partei zuhört, in den sozialen Medien und auf den Parteitags- und Wahlkampfbühnen, der weiß, die Würde des Menschen ist längst nicht mehr unantastbar für die AfD. Mir fällt da ein Videospiel ein der bisherigen Parteijugend. Da gibt's Punkte, wenn man Migranten mit Messern in Verbindung bringt. Oder ein Wahlwerbespot, da ist ein Mann, der Frauen am Bahnhof belästigt und der ist dunkelhäutig. Die AfD setzt eine klare Botschaft, Migranten und Muslime sind für sie pauschal kriminell. Wir werden jetzt wieder viel über Brandmauern reden. Hier in Berlin mögen die noch funktionieren. Und auch ich finde, eine gesichert rechtsextreme Partei kann nicht im Präsidium des Bundestages sitzen und sollte auch keine Ausschüsse leiten. Aber es ist ja nicht so, dass die AfD seit heute plötzlich eine andere Partei ist. In 3 ostdeutschen Bundesländern ist sie schon länger gesichert rechtsextrem. In Thüringen zum Beispiel. Und dort wurde sie trotzdem stärkste Kraft. Nicht wenigen Wählerinnen und Wählern ist das auch völlig egal. Das gehört auch zur Wahrheit. Soll die AfD also verboten werden? Ich war immer skeptisch, doch es ist richtig, sich jetzt auch diese Frage zu stellen. Dann braucht es aber Informationen und Fakten, die liegen nun vor in einem dicken Gutachten des Verfassungsschutzes. Es wäre wichtig, wenn so viel wie möglich davon veröffentlicht wird. Alle sollen es lesen, auch die AfD und erst recht ihre Wähler. Dann erst gibt es keine Ausreden mehr, denn Rechtsextremismus geht nicht so einfach weg. Die Verfassung schützen, das müssen wir alle.
Die Meinung von Gábor Hallas. Dass man bei solchen Langfingern keine Gnade haben darf, das ist wohl selbstverständlich. Wer bei anderen in die Wohnung einbricht, um zu klauen, der gehört bestraft. Wie sieht es aber mit denjenigen aus, die in das Sicherheitssystem von Firmen eindringen? Nicht, um sich selbst zu bereichern, sondern um die Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, wo ihre Server sperrangelweit offen stehen. Gehören die auch bestraft? Bislang schon. Aber ist es auch sinnvoll? Philipp Rayon.
Hendrik Heinle ist Softwareprogrammierer. Vor 4 Jahren arbeitet er für einen Kunden an einer Software und findet dabei zufällig eine Sicherheitslücke im Programm eines externen Unternehmens. Dort sind Daten von rund 700.000 Verbrauchern leicht abrufbar. Ein Fund mit Folgen, der ihn erstmal schockiert.
Ich habe nicht gerne meine Endverbraucherdaten oder meine persönlichen Daten oder Kreditkarten irgendwo in einer Datenbank, die prinzipiell jeder, der einen Internetzugang hat, auslesen kann.
Heinle sichert Beweise und informiert das betroffene Unternehmen über die Lücke. Per Mail fordert er es auf, sie zu schließen und Behörden zu informieren. Das Unternehmen reagiert unter anderem mit einer Strafanzeige gegen Heinle. 3 Monate später klingelt es bei ihm. Vor der Tür stehen 2 Paketboten, vermeintliche Paketboten.
Ich habe aufgemacht und da wurde ich dann ziemlich direkt gefragt, ein Paket für Heinle. Sind Sie Herr Heinle? Und das habe ich natürlich bejaht und im nächsten Moment Riesengeschrei, Riesengetose, Polizei. Und ich habe mich an der Wand wiedergefunden mit Handschellen auf dem Rücken.
Die Beamten wollen ihn überraschen, damit er keine Dateien verschlüsseln kann. USB-Sticks, Festplatten, Laptops, alles wird beschlagnahmt. Mit seinem Hinweis auf die Datenlücke wollte er etwas Gutes tun und endet als Beschuldigter in einem Strafverfahren. Das Landgericht Aachen verurteilt ihn zu einer Geldstrafe wegen Ausspähens von Daten. Bestraft werden alle, die sich unbefugt Zugang zu fremden und gesicherten Daten verschaffen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gesetz sorgt bei Programmierern, IT-Sicherheitsforschern und Hobbyhackern für Unruhe. Das sei kontraproduktiv, findet dieser Experte für IT-Sicherheit.
Die IT-Sicherheit in Deutschland ist eher desolat aufgestellt. Die Sicherheitsforscherinnen-Community könnte sehr, sehr viele Meldungen absetzen und sagen, schließt diese Lücken. Davon bräuchten wir viel mehr. Aber durch die grundsätzliche Kriminalisierung ist das eher ein Problem für diejenigen, die es melden.
Ex-Justizminister Buschmann wollte das Hacken mit guten Absichten erlauben. Doch das Vorhaben scheiterte am vorzeitigen Ampelaus. Der Mittelstandsbund sagt, manche Unternehmen finden es ganz gut, wenn es verboten bleibt. Sie fürchten die gut gemeinte Hilfe von etwa Hobbyhackern, sogenannten Grey-Hat-Hackern.
Wenn die Grey-Hat-Hacker auf die Systeme zugreifen, besteht immer die Gefahr, dass die Daten verändert werden oder an die Öffentlichkeit herangetragen werden, wovon dann Reputationsschäden für die Unternehmen ausgehen.
Mit der neuen Koalition von Union und SPD scheint es unwahrscheinlich, dass Grey-Hat-Hacker bald legal unterwegs sind. Im Koalitionsvertrag steht, sie wollen Rechtssicherheit für die IT-Sicherheitsforschung schaffen. Was das genau meint, deuten Union und SPD unterschiedlich. Wenn IT-Spezialisten wie Hendrik Heinle Sicherheitslücken auftun, droht ihnen also weiter Ärger mit der Justiz.
Das Ganze ist natürlich ein sehr tief eingreifendes Erlebnis gewesen, eine sehr traumatische Erfahrung.
Er sagt, die nächste Lücke würde er nicht mehr melden.
So, wir machen hier erstmal weiter mit den Kurznachrichten und mit dir, Jens.
Die EU hat einen Kompromissvorschlag im Zollstreit mit den USA vorbereitet. Handelskommissar Šefčovič sagte der Financial Times, man könnte aus den USA mehr Flüssigerdgas und Sojabohnen importieren. Er nannte einen Umfang von rund 50 Milliarden Euro. Dann wäre die Handelsbilanz ausgeglichen. Anders als US-Präsident Trump rechnet die EU dabei auch digitale Dienstleistungen ein, die die EU bei US-Firmen kauft. Die chinesische Kurzvideo-App TikTok soll wegen Datenschutzverstößen in der EU eine Strafe von 530 Millionen Euro zahlen. Das entschied die irische Datenschutzkommission, die für die europäische TikTok-Filiale zuständig ist. Die Daten europäischer Nutzer seien nicht ausreichend gegen einen Zugriff chinesischer Behörden geschützt worden. Der Konzern hatte zunächst bestritten, dass Daten in China gespeichert wurden, räumte es später aber doch ein. Er kündigte Einspruch gegen die Strafe an. In Berlin haben die Gedenkfeiern für das Kriegsende vor 80 Jahren begonnen. Vor dem Haus, in dem die Wehrmacht die Einstellung der Kämpfe befahl, wurden Kränze niedergelegt. Dieser Befehl erging bereits am 2. Mai, eine Woche bevor Deutschland kapitulierte. Erinnert wurde auch daran, dass an der Schlacht um Berlin etwa 180.000 Soldaten aus Polen beteiligt waren, von denen viele in die Sowjetunion verschleppt worden waren.
Am kommenden Dienstag möchte Friedrich Merz im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden. In seinem Wahlkampf versprach er neben einem Politikwechsel großflächig mehr Sauerland für Deutschland. Merz kommt aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Und nun fragten und fragen sich viele außerhalb dieser Mittelgebirgsregion, was heißt das bitte? Was kommt da auf uns zu, wenn jetzt ein gebürtiger Sauerländer als Regierungschef mehr aus seiner Heimat für alle haben will? Jan Koch war mittendrin in der Stadt, in der Merz heute wohnt, in Arnsberg.
Hier, sagen sie stolz, bleibt die Kirche noch im Dorf. Wobei, Arnsberg-Neheim, das ist mehr als nur Land und bald ja auch noch Kanzlerstadt. Neben Zitronen und Äpfeln ist Merz das Thema auf dem Neheimer Wochenmarkt und was ihr Kanzler, ihr Abgeordneter aus dem Sauerland mit nach Berlin nehmen kann.
Der gesunde Menschenverstand, der kommt von hier.
Die Ehrlichkeit, ja, das wünsche ich mir.
Die Bodenständigkeit sollte er mal ein bisschen besser berücksichtigen, so wie der Sauerländer halt ist. Bodenständig, ehrlich und das sind Tugenden, die braucht man in der Politik mehr denn je.
Sauerland für Deutschland. Eine Wahlbotschaft von Merz, weswegen sich viele Hoffnung machen. Kunden, aber auch Unternehmer wie Marktvorsteher Frank Baumüller. Seine Fische verkauft er schon seit Jahren auf dem Wochenmarkt. Er ist überzeugt, Merz wird die Wirtschaftswende bringen und vor allem auch den Mittelstand im Blick behalten, von dem es im Sauerland viel gibt. Zumindest erwartet er das vom möglichen neuen Kanzler.
Da gehe ich schwer von aus. Da würde ich ihn auch nachrichten, sage ich mal einfach. Da würde ich auch sagen, wenn er das vergisst, wenn er sagt, ich mache nur Großkonzerne, denn das ist nicht der Großkonzern, ist nicht das, was das Fundament unserer Gesellschaft ist, sondern der das Einzelunternehmen, die kleinen Gesellschaften, die Betriebe vor Ort.
Aber kann er Merz das auch selber sagen? War der schon mal zum Forellenkauf da?
Also er persönlich gar nicht, aber seine liebe Frau, die kommt schon öfters, ja. Das ist schon ganz nett.
Hat er keine Zeit oder traut er sich nicht, zu Ihnen zu kommen?
Ich glaube, die Öffentlichkeit, der Druck der Öffentlichkeit wäre da zu groß. Aber Frau Merz macht das wirklich toll.
Er hingegen kauft selber ein. Arnsbergs Bürgermeister Ralf Bittner. Er ist das rote Schaf im schwarzen Land. SPD-Bürgermeister im CDU-Hoheitsgebiet. Doch das sei egal, sagt er. Denn er behauptet, die Zusammenarbeit klappt 1A, sodass sich Merz was davon abgucken kann.
Ich glaube schon, dass es gut ist, sich von den Kommunen was abzuschauen. Weil wir Kommunen müssen mit den Menschen und wollen mit den Menschen vor Ort sehr eng zusammenarbeiten. Und wir spüren direkt die Auswirkungen von den Themen, die in Berlin bearbeitet werden.
Sagen Sie Herr Merz oder Friedrich?
Nein, nein, wir sind nicht beim Du. Vielleicht kommt es irgendwann.
Merz' Vorgänger hat er übrigens geduzt. Aber fragen wir die Nachbarn im Ortsteil Niedereimer. Wie ist der Nachbar Merz, der hier in einem dieser Häuser wohnt, in der Nähe des TuS Niedereimer? Denn ob Fußballspiel oder Schützenfest, eine Gelegenheit fürs Miteinander finden Sauerländer immer. Trifft man Merz hier öfter an?
Als wir noch die Dorfkneipe bis Ende letzten Jahres haben, da war er da zum Kaffee trinken, auf ein Stück Kuchen, samstags morgens regelmäßig beim Bäcker anzutreffen. Dann kam er mit dem Fahrrad vorgefahren, so einen Stoffbeutel an der Hand und kaufte die Frühstücksbrötchen.
Dadurch, dass er so politisch engagiert ist, ist es natürlich relativ wenig, dass man ihn hier sieht. Aber wenn er hier ist, ist er ein ganz normaler Mensch, wie du und ich auch.
Eigentlich ist ja hier so Niedereimer und so eigentlich so recht langweilig. Also hier gibt es ja auch nichts Besonderes. Und wenn man dann weiß, okay, er wohnt wirklich hier, das ist irgendwie dann schon, als wenn das hier irgendwas Besonderes wäre auf einmal.
Und es ist ja auch was Besonderes. Was auch Vereinsvorstand Christian Kunze weiß. Hier zapft er das Halbzeitbier bald unter vermehrter Beobachtung. Schon jetzt fährt die Polizei häufiger Streife. Es wird alles sicherer, vor allem wenn man auf der richtigen Dorfseite lebt.
Der zukünftige Kanzler wohnt auf der neuen Seite. Hier sagt man schon ja, vermehrt Streife, wir fühlen uns sicherer. Und ich habe letzte Woche einem Bekannten gesagt, ja, hier bist du sicher und drüben bei uns kannst du nur die Fahrräder aus dem Schuppen klauen.
Sie spüren sie schon, die ersten kleinen Veränderungen in Arnsberg, wo sie stolz sind, dass der Kanzler aus ihren Reihen kommt und trotzdem hoffen, dass Merz auch der Nachbar bleibt, der sich weiter ab und zu blicken lässt.
Wir öffnen uns jetzt noch der Welt des Malers Gerhard Richter, dessen Werke zu den teuersten eines lebenden Künstlers zählen. Das Gemälde 4096 Farben wurde vor 2 Jahren für mehr als 20 Millionen Euro versteigert. Die Idee kam dem Maler, als er sich einst in einem Düsseldorfer Farbengeschäft Farbmusterkarten anschaute und dachte, das seien ja eigentlich schon perfekte Bilder. Richter hat eine breite Palette von Formen, um zu zeigen, wie er seine Welt sieht. Landschaften, übermalte Fotos, Wandbilder, Kirchenfenster und immer wieder Abstraktes. Und wer meint, alles schon gesehen, der sollte jetzt nach München schauen. Moritz Badschneider.
Gerhard Richter malt schon seit Jahren nicht mehr und schafft immer noch Bildwelten, in denen sich Betrachter verlieren können. Er zeichnet nur noch, die Farbe kommt ohne Pinsel aufs Papier. 81 solcher Zeichnungen im A4-Format stellt Richter in der Münchner Pinakothek der Moderne aus. Erschaffen mit einem mächtigen Helfer.
Herr Richter arbeitet mit dem Zufall. Das gab es bei seinen Tuscheblättern schon immer, dass er Tusche hat auf das Blatt fallen lassen. Hier korrigiert er aber den Zufall, indem er tatsächlich, ich würde fast sagen, Architekturen baut. Wenn man sieht, dass er mit Bleistift arbeitet, dass er Schraffuren macht, dass er das auskleidet.
Eine große Motivation in Richters langer Karriere, mit Trotz gegen aktuelle Kunsttrends arbeiten, Konzepte schaffen, wo andere Widersprüche sehen. Er hat einmal gesagt, meine Bilder sind klüger als ich. Und werden die Betrachter daraus schlau?
Wir versuchen, das Bild zu erkunden. Es gelingt uns aber nicht. Das Bild spuckt uns im wahrsten Sinne des Wortes bei der Betrachtung immer wieder aus.
Inmitten der Zeichnungen sticht ein Werk besonders heraus. Das 2x4 Meter große Strip-Bild. Für seine sogenannten Strips zerlegt Richter seine abstrakte Malerei mit dem Computer in Farbpigmente und sortiert sie scheinbar zufällig neu.
Natürlich ist es etwas amüsant, weil er mich gefragt hat, Herring, können Sie sich vorstellen, dass Sie in München ein Stripbild zeigen? Ich würde es nur für München fertigen.
Die Ausstellung zeigt noch bis zum 8. Juni. Gerhard Richter malt wirklich nicht mehr, aber er schafft noch immer Kunst, die Fantasie ihrer Betrachter herausfordert.
So, dann kommen wir jetzt noch zum Outdoor-Realismus der Gegenwart, Carsten. Wie wird's denn draußen?
Ich war einmal in der Bundeskunsthalle in Bonn. Dort gibt es ein Werk von Gerhard Richter, ein 8 Meter breites Gemälde und es zeigt nur Wolken. Graue Wolken in allen Schattierungen. Und diese Wolken nehme ich jetzt mal mit und packe die auf die Wetterkarten, denn wir werden in der nächsten Zeit wieder mehr Wolken haben. Nach dem heißesten Tag des Jahres. 30,4 Grad gab es heute. Zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir die 30-Grad-Marke überschritten. Und zwar an gleich 4 Wetterstationen in Baden-Württemberg. Und damit haben wir also am 2. Mai einen ersten heißen Tag erreicht. In Esslingen am Neckar gab es zum Beispiel diese 30,4. Und jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung der Temperatur an für die nächsten Tage. Und die spricht Bände, denn es geht steil nach unten. Übermorgen am Sonntag werden wir in Esslingen am Neckar und auch in vielen anderen Orten in Deutschland nur noch Höchsttemperaturen im Bereich von rund 14 Grad haben. Und dann dauert es auch eine ganze Weile, bis sich diese Temperaturkurve wieder nach oben entwickelt. Warum? Weil Wolken nicht von Gerhard Richter, sondern aus der Atmosphäre unterwegs sind, von einem Tief gesteuert hier, Zentrum vor Portugal. Und das schickt uns Regen morgen vor allem in die Mitte. Übermorgen und also übermorgen dann am Sonntag und am Montag dann vor allem in den Süden Deutschlands. Und dann ziehen diese Regenwolken sich wieder nach Süden zurück. Und in der Folgezeit geht es in weiten Teilen Deutschlands in der kommenden Woche dann eher wieder trocken weiter. Also Trockenheit im Frühjahr 2025 wird auch in der kommenden Woche ein Thema beim Wetter bleiben. Wir schauen auf die aktuellen Regenwolken und sehen einzelne Gewitter, die jetzt noch aktuell in Sachsen, im Osten Sachsens unterwegs sind und allmählich abziehen. Morgen früh zum Ende der Nacht kommt dann aus Frankreich das nächste Wolkengebiet mit Regen heran, mit Gewittern. Und das verstärkt sich ab der Mittagszeit, vor allem in der Mitte Deutschlands, vom Westerwald bis zum westhessischen Bergland. Da kann es örtlich sogar Überflutungsgefahr, zumindest lokal, durchaus geben. Zum Abend hin zieht dann dieser ganze Regen langsam nach Süden. Die Temperaturen in der Nacht im Norden ziemlich kalt, 3, 4 Grad, im Süden bis zu 16 Grad. Tagsüber im Norden 15 bis 20, im Süden nochmal 25 bis 26 Grad. Die wird es in der Folgezeit auch dort nicht mehr geben, denn die Kälte Luft setzt sich durch. Die Temperaturen überall unter 20 Grad und der Regen vor allem im Süden unseres Landes.
Also die Wolken hast du vom Richter und ich mal dir noch eine Sonne und schicke sie dir. Ne?
Sehr
schön. Kann ich gerade so. Vielen Dank, lieber Carsten. Wir ziehen unseren Vorhang hier zu. Im ersten folgt jetzt eine Verbrecherjagd.
Mit den Tatortkommissaren aus Frankfurt-Main.
Morgen Abend rechnen wir wieder mit Ihnen. Wir würden uns sehr freuen.
Tschüss. Tschüss.